Der Februar steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Valentinstages. Die einen sagen, eine Erfindung der Blumengeschäfte. Ich sage, eine schöne Einladung, sich selbst mal wieder eine Liebeserklärung zu machen und sich eine kleine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde, nicht nur der Februar, sondern auch die dunkle Jahreszeit, in der wir noch stecken, sind ein exzellenter Reminder, in die wichtigste Beziehung unseres Lebens zu investieren, nämlich die Beziehung zu uns selbst. Kleine Momente der Selbstfürsorge sind für mich im Alltag absolut essentiell geworden und ehrlich gesagt auch keine Raketenwissenschaft. Wiederholte Mikropausen, kurz mal im Körper ankommen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, aus dem Fenster schauen und gesunde kleine Snacks, die auch gern mal ein bisschen süßer sein dürfen. Meine persönlichen Lieblinge, die kommen von Koro. Morgens ein Löffel Nussmus aufs Porridge, on top ein bisschen Granola, mittags einen Energy Bowl aus Pistazien oder am Nachmittag ein paar schokolierte Nüsse zum Kaffee. Kleine, regelmäßige Mini-Auszeiten im Alltag, die sofort ein wohliges Gefühl machen. Auch Trockenfrüchte und Nüsse sind bei mir Standard, entweder als kurzen Proteinsnack zwischen den Mahlzeiten oder auch als Topping auf dem Joghurt oder im Müsli. Und im besten Fall ohne Handy. Wenn ihr euch ein bisschen mehr davon in euren Alltag holen möchtet, für euch als Get Happy Community, gibt's wie immer 5% aufs komplette Sortiment von Koro. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Es gibt eben, wie du sagst, auch diese andere Seite, die dagegen steht, die sich erhebt, die sagt, nein, wir bleiben menschlich. Und die müssen wir viel mehr zeigen, um nicht dem Irrtum zu verfallen, dass nur noch das Schlechte da ist, denn das ist de facto nicht so.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag in dieser Episode wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem wohligen und an einem schönen Ort seid. Und wenn ihr diese Folge auch wirklich zu Beginn des Februars 2026 anschaut oder anhört, dann hoffe ich für uns alle, dass der Frühling in kleinen Schritten auf dem Weg zu uns ist und das Leben dann endlich wieder erwachen darf nach einem langen Winter. Ich freue mich auf meinen Gast in dieser Episode, weil sie für mich das Thema Feminismus auf eine Art und Weise verkörpert, mit der ich persönlich mich sehr, sehr gut identifizieren kann, weil sie Weiblichkeit verkörpert und trotzdem Würde und Stolz und Abgrenzung und eine Klarheit, von der wir Frauen uns viel abschauen können. Sie ist Unternehmerin, sie ist Journalistin, sie ist Autorin, sie ist Gründerin eines der größten Netzwerke für uns Frauen, nämlich Society. Und ich habe mich im Vorfeld für dieses Gespräch natürlich viel mit ihr beschäftigt und viel mit ihrer Biografie beschäftigt und dachte, Mann, es gibt so viele Themen, ich könnte 10 Folgen mit seiner machen. Und ich bin sehr gespannt, wohin uns dieses Gespräch führt, aber ich weiß schon jetzt, es wird auf keinen Fall langweilig werden. Herzlich willkommen, liebe Saina Bayat-Pur.
Hallo, schön hier zu sein. Vielen Dank.
Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns auf persönliche Art und Weise kennengelernt vor ein paar Wochen und nun bist du zu Gast bei Get Happy und ich finde, es wird ein bisschen Zeit.
Absolut.
Weil wir tatsächlich, und so ist es hier oft in der, ich sage jetzt mal Bubble, in der wir so unterwegs sind, schon ganz viele Überschneidungspunkte gab. Dein Mann war nämlich schon bei mir.
Richtig.
Der liebe Manuel Cortez, der ist in diesem Moment auch im Raum. Manu, vielleicht hören wir dich oder sehen wir dich später mal kurz. Genau, Manu war bei mir zu Gast und nun bist du da und ich freue mich mit dir über ein Thema zu sprechen, was, finde ich, momentan geforderter ist denn je. Und ich habe in der Anmoderation gesagt, du symbolisierst für mich eine Art von Feminismus, mit der ich persönlich mich gut identifizieren kann. Wenn du den Begriff Feminismus hörst, was fällt dir ein dazu? Oder was ist für dich Feminismus?
Für mich ist Feminismus auf Augenhöhe letztendlich Gleichberechtigung und auch Gleichstellung zu leben. Für mich hat das wenig mit Kampf oder Verbissenheit zu tun. Für mich, wenn ich an Feminismus denke, sollte es sich weich anfühlen, sollte es sich natürlich anfühlen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst, warum es sich wohlig anfühlt. Weil ich finde, es darf nicht einfach den Spieß umdrehen und in dieser Härte, in der man dann doch oft Feministinnen trifft, die verbittert und wütend sind, was ich absolut verstehe, denn wir hätten genug Gründe. Aber für mich ist es nicht mein Weg. Für mich ist der Weg, es sanft vorzuleben, so dass es sich natürlich anfühlt und dass es auch letztendlich sich so anfühlt, dass die Männer mitgehen wollen.
Ich habe das Thema hier mit ganz unterschiedlichen Frauen schon besprochen. Eine meiner ersten Gäste war Barbara Becker zum Beispiel. Mhm. Und da haben wir auch über die Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er gesprochen, wo BHs verbrannt wurden und Frauen sich befreit haben. Und dann hat sie was gesagt, worüber ich lange nachgedacht habe, was ich so noch nie gesehen hatte. Nämlich, dass diese Generation von Frauen, im Grunde genommen ja unsere Mütter, den Weg geebnet haben für das, was danach kam, weil mir war diese Art von Feminismus eben immer zu wütend. Und gleichzeitig ist aber, und ich weiß auch, du hast dich mit diesem Thema sehr auch persönlich tief beschäftigt, gleichzeitig ist das Thema Wut natürlich etwas, was wir Frauen unbedingt integrieren dürfen.
Absolut.
Um in unsere Abgrenzung zu kommen. Das ist irgendwie so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, oder?
Ja, ich finde, Wut ist auch etwas, was ich mir jahrelang verboten habe, weil man wird ja auch so erzogen, finde ich, als Mädchen. Sei nicht zu laut, sei nicht wütend, sei nicht. Bei Jungs ist es so, wenn die auch letztendlich Kindesalter. Es ist ja viel körperlich bei denen. Da wird geschubst, da wird irgendwie Kräfte messen. Bei uns Mädchen ist es ja immer eher still und sei brav. Ich finde Wut einen wichtigen Antreiber. Ohne Wut wären wir alle nicht auf der Welt. Das vergessen wir nämlich. Nämlich ohne Wut würden wir nicht durch den Geburtskanal kommen. Das ist wichtig. Also das ist eine wichtige Emotion. Aber Wut kann für mich auch ein Motor sein, einfach meinen Weg so zu gehen, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, ich möchte, dass sich etwas verändert. Dadurch muss ich aber nicht in einer Kampfhaltung sein. Also ich kann meine Wut als Motor für Veränderung nehmen und es trotzdem auf eine sanfte Art und Weise machen. Und ja, es gibt auch definitiv Tage, wo mir das nicht gut gelingt, wenn dann wieder ein Herr Merz oder ein Herr Trump eine Aussage macht, wo ich mir denke so, huh, Wusa. Aber in den meisten Tagen versuche ich einfach mit gutem Beispiel voranzugehen und eben meine Wut als Katalysator zu nehmen, einfach ja für die Veränderung zu stehen und zu sagen, hey, lass uns gemeinsam, wenn wir Frauen uns verbünden, dann haben wir schon mal 50% der Mieter, denn das tun wir leider auch immer noch nicht zu 100%. Einfach dieses Beispiel zu leben und eben nicht in dieser Verbissenheit, weil ich finde, Verbissenheit macht dich starr. Wenn du die Wut nutzt, um dann so, ja, in dieser, ich mache ja schon die Position, die zeigt ja alles, dann kann ich nichts annehmen, dann kann ich nicht verändern, dann bin ich ja so, dann bin ich starr. Und ich mag Starre nicht, das ist für mich Stillstand und ich bin lieber im Fluss und versuche eben, die Veränderung voranzutreiben und nicht in der Wut verhaftet zu bleiben.
Ich mag die Kombination Wut und Würde.
Mhm, finde ich auch sehr schön, ja.
Also Wut in Würde zum Ausdruck zu bringen.
Absolut, ja.
Wie eine Königin, das ist so das Bild, das ich mir ganz oft ranziehe und genau wie du, genau wie 95% aller Frauen, die diesen Podcast hören und sehen und wahrscheinlich auch viele Männer, wir glauben ja immer nur, es ist ein Frauenproblem, aber ich kenne auch einen Haufen Männer, die Wut unterdrücken und damit dann zu kämpfen haben und hier und da entlädt es sich dann auf archaische Art und Weise und das ist natürlich auch nicht so richtig förderlich. Ich mag, liebe Saina, zum Anfang kurz erwähnen, wir zeichnen dieses Gespräch auf zu einer Zeit, nämlich im Frühjahr 2026, wo in dem Land, in dem du geboren wurdest, im Iran, den du verlassen hast mit 7,5, mit deiner Mama und mit deinem Bruder, die Welt auf dem Kopf steht. Und was macht das mit dir?
Oh, es zerfrisst mich tatsächlich. Es gibt, glaube ich, keinen Tag seit Beginn dieser Revolution, an dem ich nicht geweint habe, weil es für mich so schlimm ist, so machtlos zu sein. Weil am Ende, und natürlich, ich habe auch in einem Instagram und auch in meinem Artikel bei Focus geschrieben, natürlich ist es, wenn du betroffen bist, geht's dir näher, als wenn du jetzt nichts mit dem Iran zu tun hast. Aber ich finde, in diesem Fall sollte es uns alle etwas angehen. Denn da wird einfach auf Zivilisten geschossen, auf Kinder. Ich habe gestern wieder einen Beitrag gesehen, habe wirklich wieder eine halbe Stunde geweint, wo ein Mann nur mit seinem kranken Kind auf dem Weg zum Arzt war und die einfach so wild rumgeschossen haben, dass sie das Mädchen im Kopf getroffen haben. Er war weder auf der Demonstration, noch hat dieses Kind irgendwas verbrochen. Und das sind so Szenen, die mich auf der einen Seite natürlich fertig machen, weil das hätte ich sein können. Wäre meine Mutter nicht mutig genug gewesen, das Land zu verlassen, wäre ich mit Sicherheit, wenn ich nicht bis dahin schon im Gefängnis oder tot wäre, eines dieser Menschen gewesen, die da mitmarschieren. Und zum anderen macht mich das aber so wütend, weil die Welt einfach nur zusieht, weil wir, und das ist ja nicht nur im Iran, das ist egal, wo du hinschaust, weil die Welt einfach nur zusieht, natürlich, die Menschen können jetzt nichts tun, aber unsere Politiker auch, wo es eigentlich nur noch um Macht und Gier geht, und das ging immer schon, aber jetzt ist es nicht mehr im Schafspelz. Jetzt ist es ganz offensichtlich, jetzt wird verhandelt, was bringen die Mullahs, was würde der neue Führer bringen, und die Menschenleben, die Jugend, die Kinder, diese tausende Studenten, die hingerichtet werden, das interessiert keinen. Und das macht mich auf so einer, es macht mich zerrissen, es macht mich wütend. Und dadurch, dass es sich jetzt seit Wochen hinzieht und nichts passiert, auch ein bisschen hoffnungslos. Am Anfang war ich noch so, jetzt wird sich endlich was verändern nach 47 Jahren. Wir reden hier von 47 Jahren Diktatur. Und ja, und dann auch so diese Diskussion teils zu sehen, weil die Menschen ja schreien, Tod dem islamischen Regime, und sich dann wieder Leute aufregen, dass es ja gegen den Islam geht. Und ich denke mir so, meine Herren, können wir einfach schauen, dass dieses Land befreit wird, und diese Diskussion immer über Religionen und Nicht-Religion, oh Gott im Himmel. Also das macht mich wütend, um wieder bei wütend zu sein. Und ja, ich schaue dahin. Manchmal muss ich es abstellen, weil es mich sonst komplett killen würde, aber es ist schon krass, was gerade so passiert.
Habt ihr Familie dort noch?
Ich habe nicht mehr viel Familie, Gott sei Dank. Ich habe eine Tante, mit der haben wir einmal noch sprechen können, bevor das Internet abgestellt wurde. Aber gerade hat man gar keinen Kontakt tatsächlich zu niemandem, weil es gibt so ein paar Leute, die noch irgendwie Telefonleitungen haben, die funktionieren. Die können aber nur innerhalb Irans, und die finden dann wiederum Wege durch irgendwelche Internet-Spots, die sie sich irgendwo holen, um Bescheid zu geben, und wir informieren uns tatsächlich untereinander. Dann schreibt mir ein Freund, oh, ich habe mit meiner Mom gesprochen, wohnt drei Straßen weiter von deiner Tante, da scheint alles gut zu sein. Das ist wirklich wie so Flüsterpost bisschen, aber nee, wirklich Kontakt hat man nicht. Und mir graust's auch vor dem Tag, an dem das Internet wieder geht und wir die wirklichen Zahlen der Todesopfer und Verletzten und Hinrichtungen bekommen werden.
Gibt es irgendwas, was Menschen, die uns jetzt zuhören, tun können?
Laut sein. Wir denken ja, und das meinte ich auch, oft verfalle ich dann auch in so eine Ohnmacht, aber das ist auch wieder Starre, sie bringt nichts. Laut sein, denn wenn wir Menschen hier auf die Straße gehen, wenn wir aufmerksam machen, wenn wir einfach Mensch sind, und das ist, was in dieser Zeit manchmal, finde ich, verloren geht, diese Menschlichkeit, ach, betrifft mich nicht, ist weit weg, einfach Mensch bleiben und auch untereinander diese Menschlichkeit einfach auch mal zu fragen, wie geht's dir, wenn man weiß, dieser Mensch hat, mir hat gestern oder vor ein paar Tagen war das, von einer ehemaligen Mitarbeiterin die Mutter geschrieben, wir sind in Gedanken bei euch, und allein das gibt dir irgendwie Kraft, weil du merkst, oh, du bist nicht allein damit. Ich glaube, das Wichtigste ist, für die Menschen auch dort sollten Nachrichten durchdringen, dass sie sehen, sie sind nicht allein damit. Dass sie sehen, da sind Menschen auf die Straße gegangen, da sind Menschen laut geworden und haben versucht zu unterstützen. Und ich glaube, dieses sich allein fühlen und verlassen fühlen von der Welt, das ist auch ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Und wenn wir jetzt alle Druck machen und sich wirklich dann was verändert, dann waren die Tode wenigstens nicht umsonst. Und das ist meine größte Angst, dass dann einfach wieder Alltag zurück und dann 30, keine Ahnung, 40.000 Menschen da gestorben sind für nichts und wieder nichts. Und das wäre, glaube ich, das Schlimmste für all die Mütter, die Kinder verloren haben, oder Väter, die Kinder verloren haben, oder Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Ich glaube, dann ist es noch mal schwieriger, wenn man denkt, für nichts.
Dein Post bei Instagram hat mich sehr betroffen gemacht. Über den habe ich auch lange nachgedacht, weil ich auch mich dann dabei erwischt habe, dass ich auch Teil einer Zeit und einer Bewegung und einer Gesellschaft bin, wo man über sowas schnell drüber swiped und vielleicht kurz in der Story teilt und vielleicht noch liked, so. Aber ich habe auch bei mir festgestellt, dass es wahrscheinlich auch eine zutiefst menschliche Tendenz ist, immer so einen Puffer zwischen sich und diesem Thema zu behalten. Und vielleicht, weil wir uns persönlich kennengelernt haben, habe ich deinen Text da drunter. Ich habe es dann tatsächlich auch in der Story geteilt mit dem Hinweis, bitte lest die Caption, was Designer da drunter geschrieben hat. Und es ist so schwierig, finde ich, in dieser Zeit, in der wir leben, auch da wieder ins Bewusstsein zu kommen und rauszukommen aus dieser Dopaminfalle. Interessiert mich irgendwas? Mein Gehirn entscheidet in den ersten 3 Sekunden, will ich das lesen oder nicht? Langweilig, brauche ich das? Nein, weg, weiter, geswiped. Und das ist so ein, da sind wir alle so aufgerufen, wieder auch mehr Bewusstsein, finde ich, zu etablieren. Auch der Lars Ahmed hat sich wahnsinnig stark gemacht. Die Frau kommt aus dem Iran, ist dafür auch sehr angefeindet worden. Es ist so eine komplexe Zeit, in der wir leben. Oder wie geht's dir damit?
Es ist auch dieses, man nennt das ja so schön, Whataboutism.
Ja, genau.
Und das ist auch etwas, was mich echt wahnsinnig macht, ist, sobald du dich für etwas einsetzt, kommen Menschen, die dann sagen, ja, aber was ist damit gewesen? Warum warst du da nicht laut? Und das finde ich auch so schlimm, weil das dann sehr, sehr oft, jetzt bin ich eine starke Persönlichkeit, mir ist es völlig egal, was die Leute mir schreiben, hat auch gedauert, bis ich da hingekommen bin. Wenn ich an die Anfangszeit der Kommentare unter meinen Artikeln denke, wollte ich hinschmeißen, habe ich dann auch tatsächlich wegen meinem Mann nicht, weil er meinte, nee, genau das wollen die ja, damit man aufhört, und ich bin da weitergegangen. Und inzwischen ist es wirklich, ich denke mir so, komm Horst, sei doch leise. Aber das bringt, ja, ich habe so einen Horst, der immer alles kommentiert und wirklich nicht schön mit, komm Ausländer, SCH, geh doch in dein Land zurück. So, was überhaupt nicht mit meinem Artikel zu tun hat, aber egal. Aber ich finde, diese Eigenschaft, die wir uns oder viele Menschen sich zu eigen gemacht haben, führt letztendlich auch dazu, dass eben viele nichts mehr sagen, weil sie Angst vor Anfeindungen haben. Und ich verstehe das, weil es ist anstrengend, wenn du schreibst, steht für die Menschen im Iran auf, und dann einer schreibt, was ist aber mit Gaza? Was ist aber mit Israel? Was ist aber mit dem Kongo? Was ist mit dem? Ja, absolut richtig. All diese Szenarien brauchen unsere Aufmerksamkeit. Aber wie wär's denn, wenn man sagt, toll, dass du dich für dieses Thema einsetzt? Und sehr, sehr oft sind ja, wenn man dann die Profile dieser Menschen, die das kommentieren, anschaut, ich schreibe dann immer nur zurück, was genau tust du? Also anstatt immer im Außen zu sein, und ich finde, das hat so ein bisschen auch dieses Dopamin in unserem Kopf, glaube ich, kaputt gemacht. Wir sind viel mehr bei anderen als bei uns selbst. Natürlich, weil wir scrollen und kriegen alle 3 Sekunden neuen Input. Und es tut mir leid, es so offen zu sagen, es verblödet uns, mich eingeschlossen.
Natürlich.
Weil wir gar nicht mehr in der Lage sind, auch mal bei uns zu schauen. Und es ist sehr leicht dann zu sagen, warum hast du das nicht getan, warum hast du jenes nicht getan? Und es ist, was ich mir dann immer selber sage, was tue ich? Also was kann ich konkret tun, anstatt bei dem anderen mich aufzuregen? Und viele schreiben ja auch gerade, ja, dass bei Gaza so viele auf der Straße waren und laut waren und beim Iran nicht, was absolut richtig ist. Aber wenn man bedenkt, wie lang Gaza schon lief, bevor überhaupt die Menschen, das vergessen nämlich viele, wie viele Jahre wurde da nichts gesagt und geschwiegen, und irgendwann mal wurde es ein Trend, weil es dann doch 2, 3 Influencer und Promis gemacht haben und man dann das als Content nutzen konnte, und dann war es wieder ein In-Thema. Also diese Zeiten, in denen wir leben, sind für mich eine absolute Prüfung für die Menschheit, zu beweisen, dass sie ihre Menschlichkeit nicht verloren haben. Und das ist das Einzige, wo ich wirklich mit Sorge drauf schaue, weil Kriege gab es immer, Revolutionen gab es immer, Krankheiten gab es immer. Aber ich finde, wir entfernen uns von unserer Menschlichkeit. Und das hat tatsächlich auch mit Social Media zu tun, weil, wie du vorhin gesagt hast, wir sind einfach, unser Gehirn ist gar nicht mehr in der Lage, mal kurz innezuhalten. Ich habe wirklich selber bei mir auch gemerkt, im Urlaub ein Buch lesen, was für mich früher, ich habe Germanistik studiert, ich habe 5 davon in der Woche gelesen, wie sehr ich mich zwingen musste, auf diesen Seiten zu bleiben und nicht wieder mein blödes Handy zu nehmen und den hier zu machen. Also es ist für mich wirklich auch ein Akt, mich immer wieder weg von diesem Ding, und ich gucke jetzt hauptsächlich auch so Kochrezepte, aber es ist halt einfach. Es ist einfach. In dem ganzen Wahnsinn, den du zurzeit woanders siehst, brauchst du manchmal auch dieses einfach. Aber es ist für mich auch echt eine Übung, mich immer wieder selber daran zu erinnern, atme mal durch, denk mal nach. Wir haben gestern zu Abend gegessen, haben mal wirklich Fernseher, Handy, alles weg. So einfach mal mit uns sein. Also man rutscht da so schnell rein, immer diese Berieselung von außen zu brauchen. Und das sehe ich echt als bisschen gefährlich, weil es total abstumpft. Weil wenn ich das 100. Video sehe, in dem irgendwie ein Demonstrant erschossen wird oder die ICE in Amerika jemanden aus dem Auto zieht, wird's zur Normalität. Mhm. Und das finde ich gefährlich. In der Sekunde, wo es dann eben nur noch, ah ja. Und das war früher eben nicht so.
Das ist die Abnutzung. Mhm. Da sagst du was sehr Wahres. Also je öfter wir das sehen und konsumieren, unser Gehirn gewöhnt sich daran.
Total.
Und dann wird etwas, das überhaupt nicht normal ist, zu einer Normalität. Hm. Hm. Verlieren wir unsere Menschlichkeit, oder ist es mein Eindruck zumindest? Ja, die Welt zeigt sich von einer unendlich dystopischen Seite an ganz unterschiedlichen Orten auf diesem Planeten. Und doch nehme ich gleichzeitig wahr, und das finde ich passt ja auch zu ganz wunderbar zu eurer Bewegung und zu dem, was Manu und du machen und auch zu Society, erhebt sich doch noch gleichzeitig etwas ganz anderes. Also es kommt mir, das habe ich hier im Podcast schon oft gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, wir leben so in diesem Endzeit-Battle, gut gegen schlecht, Licht gegen Dunkelheit, weil ich auch ganz viel sehe, dass Menschen eher sich wieder zusammenfinden, um Menschlichkeit zu etablieren und sich an Menschlichkeit zu erinnern.
Absolut, das ist auch, was ich anfangs genauso mit dem Feminismus meinte. Entweder bleiben wir in dieser Verbissenheit und in dieser Starre oder wir gehen eben in die Gegenbewegung. Und das ist auch, was wir in unserem Alltag versuchen oder eben hauptsächlich auch mit SheCiety, ist die Macht der Verbindung. Denn wenn du einen Kreis von Menschen um dich herum hast, die deine Werte teilen, die positiv sind, die immer fragen, wie geht's dir, und auch die Frage wirklich ernst meinen und nicht den Smalltalk von danke, gut und dir, sondern auch
super,
wirklich
nee,
alles,
super,
alles total toll. Mein Arm ist zwar gebrochen, mein Bein funktioniert nicht, aber echt
Mann hat mich
ganz toll, ganz
super.
Toll. Nein, aber die auch wirklich ein Interesse daran haben, wie es dir wirklich geht, dann wird alles erträglicher. Und ich finde, wir müssen mehr denn je diese Verbindung und Netzwerke leben und auch aktiv nutzen, damit wir eben nicht diesem anderen Trott verfallen, damit wir eben nicht müde werden aufzustehen. Und das versuchen wir massiv in unserem Privatleben, aber auch im beruflichen Leben oder eben auch bei SheCiety, den Menschen zu sagen, verbindet euch und verbindet euch mit den Richtigen, weil dann haben wir eben diese Gegenbewegung, dann bleiben wir im Licht, dann bleiben wir trotzdem positiv und dann kann man auch, finde nichts schöner als eben diese Unterstützung. Und wenn du wirklich mit den Richtigen verbunden bist, und mir ging es letztes Jahr wirklich schlecht Ende des Jahres krankheitsmäßig, ich hatte ja alles, wir haben uns ja getroffen, du weißt, ich hatte wirklich so die dümmste Kombination nach schon etlichen OPs von Hexenschuss inklusive Blasenentzündung, nicht zu empfehlen, eine echt blöde Kombi und dann auch noch Ausschlag. Aber du merkst, dass dann doch Menschen sind, die dir dann echt gute Ratschläge geben oder sagen, hey, ich habe da einen Kontakt, geh mal dahin. Und ich habe in dieser Zeit aber auch gemerkt, wie gesegnet ich bin, Menschen um mich zu haben, die sich wirklich kümmern, die wirklich ein Interesse daran haben, wie es mir geht und wollen, dass es mir geht. Und gerade auch im Netzwerk. Und das ist wirklich so schön. Und das ist, warum ich SheCiety inzwischen auch seit 15 Jahren, man glaubt das gar nicht, 15 Jahre mache. Weil Menschen, die ich nicht kenne, auf Instagram das auch mitbekommen haben, mir wirklich total liebe Texte geschrieben haben. Und das ist für mich dieser Motor, weiterzumachen, weil ich mir denke, wow, und da haben mir auch ein paar Frauen wirklich geschrieben, bitte, du musst weiterhin aufstehen und das Licht sein, weil du bist unsere Hoffnung. Und ich habe dann echt geweint, weil es eine Phase war, wo ich gar nicht so stehen konnte. Aber es hat mir die Hoffnung gegeben und auch die Kraft gegeben, weiterhin aufzustehen, weil ich mir dachte, wow, und wenn ich ein Menschenleben verändere, lohnt es sich aufzustehen. Und das finde ich mehr denn je wichtig, dass wir uns eben auch diese andere Seite anschauen. Und da gab es ja auch diesen Fall, der dann groß gespielt wurde von dieser Renee, die in Amerika durch Eis in den Kopf geschossen und getötet wurde. Und dann wurde innerhalb von 2 Tagen für diesen Eisbeamten, der sie erschossen hat, 800.000 Euro Dollar Geld gesammelt. Also Leute, die das befürworten. Und das war dann in der Presse. Was aber ganz klein war, es wurde genau die gleiche Summe auch für die Witwe von ihr gesammelt. Und ich finde, da müssen wir auch immer wieder hinweisen, es gibt nicht nur diese eine Seite, es gibt eben, wie du sagst, auch diese andere Seite, die dagegen steht, die sich erhebt, die sagt, nein, wir bleiben menschlich. Und die müssen wir viel mehr zeigen, um nicht dem Irrtum zu verfallen, dass nur noch das Schlechte da ist, denn das ist de facto nicht so.
Da möchte ich einen wunderbaren Instagram-Account empfehlen, nämlich Good News Movement.
Den gucke ich auch immer. Ich liebe das.
Ich liebe das auch. Es gibt übrigens auch einen fantastischen deutschen Film mit Moritz Bleibtreu, Free Rainer. Habt ihr den gesehen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Ganz kurz nur in der Nutshell die Zusammenfassung des Filmes. In dem Film wird das Szenario durchgespielt, wie sich da die Welt, also Moritz Bleibtreu mit Kumpels, die er kennenlernt, fängt, also die Einschaltquoten des Fernsehens werden sich ja durch ominöse Apparate, die angeblich in deutschen Haushalten verteilt werden seit 50 Jahren, so ergibt sich ja die Einschaltquote. Es gibt aber niemanden, der irgendjemanden kennt, der so ein Apparat zu Hause hat.
Okay.
Das heißt also, wer sind die Leute, die Einschaltquote übermitteln, so. Und die machen sich dann auf und brechen quasi in dieses Gebäude ein und fangen an, die Einschaltquoten zu manipulieren. Und so, dass also nicht mehr die ganzen negativen Dinge in den Fokus rücken durch Einschaltquote, sondern auf Arte irgendwelche Tierdokumentationen oder auf Dreisat irgendwelche ganz schönen Sachen über Philosophie oder Theologie oder Psychologie. Und dann verändert sich die Gesellschaft nach dieser manipulierten Einschaltquote.
Wie schön.
Ein großartiger Film, hat leider auch viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Free Reine.
Müssen wir gucken.
Hatte wahrscheinlich keine Quote, sagt Manuel gerade. Hatte wahrscheinlich keine Quote. Ja, weil sich Good News einfach nicht gut verkaufen. Mhm. Ne?
Ja, weil Menschen, wenn alles gut läuft, und das ist ja, was viele immer vergessen, und ich appelliere gerade an alle wirklich, denkt mal außerhalb dieser Box oder denkt mal wieder, bei manchen reicht das schon, denkt mal wieder, was wir auch vergessen, wir sind ja viel leichter manipulierbar und dadurch lenkbar, wenn wir in ständiger Angst sind. Wir konsumieren mehr, wir kaufen uns den blödesten Schrott, den man nicht braucht, und da sind wir nicht gefeilt vor. Ich erinnere selber uns, wir haben uns so einen Stromaggregator gekauft, Anfang von Corona.
Ich habe auch einen Campingkocher.
Haben wir auch. Also es ist nicht so, dass man, nur weil man denkt, da nicht selber reinfällt, man tut es. Aber immer wieder sich auch vor Augen halten, dass das natürlich auch letztendlich der Konsumgesellschaft sehr dienlich ist, wenn wir ständig in Panik sind und Sachen horten. Und mir hat letztens eine Freundin erzählt, die wohnt in einer Kleinstadt. Und als in Berlin der Strom ausgefallen war, jetzt vor ein paar Wochen, kam dann wegen in den Medien auch wieder, ja, hamstern Sie lieber ein bisschen, kaufen Sie irgendwie Sachen. Sie meinen, sie ist um 16 Uhr in den Supermarkt und der war einfach leer. Und da denkst du dir auch so, was stimmt mit euch nicht? Also,
ich glaube, das ist ein Kriegstrauma.
Das ist wirklich ganz, ganz massiv, und dass man sich da selber immer wieder bewusst rausholt. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel mit Affirmationen und letztendlich Atemübung und Breathwork meinen Tag gestartet und geendet wie aktuell, um da eben selber auch nicht reinzufallen. Aber wir müssen das immer wieder uns ins Gedächtnis rufen. Wir sind manipulierbar, und die Angst war noch nie ein guter Wegweiser. Mhm. Und ja, auch mal wirklich die Fakten dahinter zu checken. Gerade in den sozialen Medien, super oft kriegt man dann auch irgendwelche Sachen eingespielt, auch vor ein paar Tagen wieder gesehen. Da ging es wieder um angeblich Rechtsextremisten, die sich treffen und so viele schon sind. Dabei waren die Ausschnitte von Rock am Ring. Also prüfen,
yes,
wo kommen diese Bilder her? Und das macht es ja gerade sehr, sehr gefährlich, auch mit diesen ganzen Deepfakes und so. Aber ja, Hirn nochmal anschalten und selber überprüfen, bevor man irgendwelchen Quellen vertraut. Weil auch das macht Angst. Weil wenn ich denke, Rock am Ring ist ein Treffen, dann würde ich sofort mit Migrationshintergrund denken, hui. Und ja, prüfen, Fakten prüfen.
Ja, und wie wir von Professor Dr. Volker Busch vor 2 oder 3 Wochen hier erfahren haben, ChatGPT irrt sich auch, ich glaube, im 50% oder 40% der Fälle, weil die KI halluziniert. Also die dichtet dazu. Weil ChatGPT hat die Aufgabe, für dich eine Lösung zu finden. Also wenn du jetzt was googelst und Google findet keine Ergebnisse mehr, dann sagt Google, mehr habe ich nicht gefunden.
Mhm.
Aber das ist nicht, worauf ChatGPT programmiert ist, sondern ChatGPT ist darauf programmiert, für dich eine Lösung zu finden. Also denkt sich die KI Parameter aus.
Oh, interesting.
Das nennt man Halluzination, also die KI halluziniert. Und ich finde, das kann man einfach den Menschen auch gar nicht oft genug sagen,
yeah,
dass das, was ChatGPT sagt, unbedingt überprüft werden sollte.
Ja. Yeah.
Einfach double check.
Absolut. Und auch wirklich, wenn du die einfachsten Aufgaben, ich lasse ja meine Texte dann nochmal durchlaufen auf Rechtschreibung oder Kommata, die ich irgendwie vergessen habe.
Mhm.
Und mir ist in letzter Zeit echt aufgefallen, aber das ist neu, dass der wirklich dann Passagen ändert und meinen Schreibstil ändert. Und dann bin ich auch so, was machst du da? Also dann auch wirklich bewusst aufpassen, was man da als Antwort kriegt oder was man auch, wenn man etwas nur zu korrigieren reingibt, wieder rausbekommt. Also ich prüfe dann wirklich so jedes Wort, ist das wirklich so von mir geschrieben worden. Hat alles Vor- und Nachteile.
Es hat immer zwei Seiten, absolut. 15 Jahre Society. Ich habe dich gehört bei Laura Marlina Seiler im Gespräch 2024 und habe sehr geschmunzelt, als du gesagt hast, ich war 16 Jahre Unternehmerin und habe dann festgestellt, dass ich es gar nicht sein will.
Ja.
Und dass es mir eigentlich gar keinen Spaß macht und dass ich was ganz anderes machen möchte. Was hat dich 16 Jahre Unternehmerin sein lassen?
Wobei ich jetzt in Gesprächen mit Manuel rausgefunden habe, dass ich eigentlich gern Unternehmerin bin. Ich unternehme gerne, ich bin keine Geschäftsfrau. Da haben wir tatsächlich den Unterschied rausgefunden, weil sonst hätte ich nicht, glaube ich, 7 Firmen aufgemacht, wenn ich nicht Unternehmerin wäre. Aber so der ganze Prozess dahinter ist nicht so meins. Letztendlich bin ich ja nie
angetreten, ich will mein eigenes Unternehmen. Das hat sich ja, gibt ja keine Zufälle im Nachgang, weiß ich, das war schon richtig so. Aber ich bin nie mit diesem, ich wie heute, sage ich mal, die ganzen Start-up-Gründer und dann mache ich einen Exit und dann mache ich ein Millionenunternehmen, war nie meine Mission. Ich habe ja eine Event- und Marketing-Agentur gegründet, weil ich einfach Spaß daran hatte und weil ich die Firmen, bei denen ich vorher war, ich komme ja aus der Medienbranche, einfach unfassbar falsch fand. Da hat ja jeder hinter jedem geredet und ich dachte mir so, warum muss man so arbeiten? Und ich wollte ein Umfeld schaffen, in dem das nicht der Fall ist, wo jeder letztendlich so sein kann, wie er ist. Am Ende merkt man dann rückblickend, oh, ich habe damals eigentlich schon Schisseite im Kopf gehabt, aber war das mir noch nicht so ganz bewusst. Und ich bin letztendlich durch den Motor immer getrieben worden, höher, schneller, weiter. Und deswegen habe ich es auch so viele Jahre gemacht, weil ich dachte, ich muss. Weil ich dachte, um den Leuten, die diesem kleinen Ausländermädchen gesagt haben, schaffst du eh nicht, kannst du eh nicht und du gehörst nicht hierher, zu beweisen, doch, ich tu's. Und es wurde ein verbissener Motor und verbissene Wut, was wir vorhin hatten. Und letztendlich bin ich einfach immer wirklich nur höher, schneller, weiter. Hat ja auch super geklappt. Also auch das kann einem zu dem Ziel bringen oder zu dem vermeintlichen Erfolg, den man denkt. Nur bin ich halt über sämtliche meiner Grenzen körperlich und geistig gegangen, bis irgendwann mal halt der Körper so laut wurde und gesagt hat, was tust du da eigentlich? Und ich dann stehen bleiben und hinsehen und vor allem hinhören musste und gemerkt habe, das macht mir alles so nicht Spaß. Und dann kam, und in dem Fall glücklicherweise, hat super viel Schlechtes auch angerichtet, aber Corona, und die Handbremse wurde gezogen. Ich habe sie ja nicht selber gezogen. Und das war für mich wirklich der Moment, mal ganz ehrlich hinzusehen, will ich das, was ich gerade tue, eigentlich machen? Und ich hatte ja davor schon angefangen zu reduzieren. Und dann habe ich gemerkt, dass Society, zu dem Zeitpunkt hieß mir noch Business Woman Society, meine Mission ist, das, was ich ohne Businessplan gestartet habe, sondern aus einem ganz tief verankerten Wunsch, wirklich Dinge zu verändern. Und jetzt komme ich ja auch aus dem Iran, also Frauenrechte nicht existent. Also es war immer schon mein Motto dafür, mich einzusetzen. Und dann habe ich sukzessive immer mehr und mehr das andere weniger gemacht und zur Seite geschoben. Und dann wirklich auch mit dem Rebranding von Society, weil ich mir immer dachte, Society, ja nett, aber ich will eine Society. Ich will eine Gesellschaft, in der Gleichberechtigung vollkommen normal ist, in dem es auch vollkommen egal ist, wo du herkommst, sondern immer nur zählt, wer du bist und wo du hingehen möchtest. Und das ist, wofür ich aktuell jeden Tag aufstehe, weil ich mir das von Herzen wünsche, dass wir irgendwann mal verstehen, dass wir alle nicht lebend hier rauskommen und die Zeit dazwischen nutzen könnten, um einfach Erfahrung zu sammeln, Liebe zu geben und miteinander verbunden zu sein, denn das ist, worum es geht. Keiner wird sein Vermögen mitnehmen und diese ganze Macht und Gier und oh, ich finde das schrecklich.
Das, was du gerade beschreibst, dieses Dilemma ist eines, in dem sich, glaube ich, viele Frauen und wahrscheinlich auch Männer wiederfinden können. Nämlich auf der einen Seite die Hochfunktionalität, diese sogenannte, also dieser wahnsinnig verbissene Kampf um Leistung, um Anerkennung, um... Manchmal geht es auch hier gar nicht unbedingt auch nur um monetäre Gründe, sondern ja, um Anerkennung auch häufig oder eben zu beweisen. Du hattest eine sehr berührende Situation mit Manuel, wo du geschrien hast, ein Ausländermädchen. Vielleicht magst du die Geschichte gleich nochmal teilen, weil die hat mich echt auch sehr im Herzen getroffen, die gehört habe von dir.
Das war ganz krass, weil als ich mit Manuel zusammenkam anfangs, hat er sich auch das Netzwerk und alles angeschaut und gemeint, alles super, aber wo bist du?
Ja, du bist sehr im Hintergrund geblieben.
Ich bin total im Hintergrund. Und dann habe ich gesagt, aber es geht ja nicht um mich. Also ich dachte auch, das ist ja total toll von mir, dass ich ja eigentlich gar nicht sichtbar sein will, sondern ich biete ja die Bühne den anderen. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber du musst doch vorangehen. Wenn du nicht selber sichtbar bist, wie willst du anderen Frauen letztendlich beibringen, sichtbar zu werden oder sie animieren? Und ich habe immer gesagt, ja, aber es geht nicht um mich. Und dann hat mir da schon mal so eine Auflösung gemacht und ich dachte, oh, jetzt ist eigentlich super. Bin dann ja auch ein bisschen mehr nach vorne getreten, aber
lass
noch
mich
nicht.
Lass mich da ganz kurz einhaken. Ja. War dir das bewusst, dass du, also dieser Nein. Glaubenssatz, es geht nicht um mich, sondern für dich war das einfach gesetzt und klar?
Es war gesetzt und klar und ich fand mich ganz groß darin, dass ich gar nicht den Anspruch habe, vorne zu stehen. Also ich dachte, dass eher so, mein Gott, was für ein cooler Mensch ich bin, dass ich gar nicht vorne stehen will. Also, total, ich fand das super. Ich habe schon gemerkt, dass ich auf der Bühne, und es ist irgendwie lustig, wenn man dran denkt, weil ich war eigentlich in der Schulzeit anfangs hier auch in Deutschland immer so in Theatergruppen und ich habe eigentlich die Bühne total geliebt. Also ich habe da immer total viel Applaus bekommen, wenn ich irgendwas gemacht habe, aber ich dachte immer, nee, gehört nicht zu mir. Und wenn ich auch auf die Bühne gegangen bin, bei vielen Events, musste ich ja sowohl bei dem Frauennetzwerk wie auch in meinem Job der Agentur, war das vorher wirklich ein Shot trinken und schnell wieder runter. Also da war nur so, oh Gott, nicht, dass ich was Falsches sage. Auch Bewertung, Angst vor Bewertung, das war, glaube ich, im Hintergrund, was ich selber gar nicht so mitbekommen habe. Und als ich dann eben angefangen habe, mehr und mehr nach vorne zu gehen und auch gemerkt habe, eigentlich macht mir das Spaß, auf der Bühne zu stehen, dachte ich, wäre schon so geheilt. Und dann hatte Manuel in seiner Arbeit eben als Coach und Hypnosetherapeut so ein System, so ein Fragensystem entwickelt, wie er die Menschen ganz schnell an tief sitzende Glaubenssätze und Glaubensmuster bringt. Und wir saßen in Berlin mit Emmy, meiner besten Freundin, in einem Café. Und dann hat er gemeint, komm, wir probieren das mal an dir aus, um zu sehen, ob das wirklich so funktioniert. Und dann fing's an und ich habe dann halt so geantwortet. Und dann hat er mir gesagt, nee, ist aber nicht die ganze Wahrheit. Und ich so, doch. Und dann wurde er, natürlich kennt er mich auch in dem Fall, dann hat er mir gesagt, aber warum stehst du nicht vorne? Ich so, ja, weil das überhaupt nicht wichtig ist, geht nicht um mich. Und habe halt immer argumentiert. Und irgendwann mal wurde er echt immer lauter und lauter und hat mir gesagt, warum stehst du nicht vorne? Und dann hat's wie, als ob's wie so ein Panzer, der aufbricht und ich konnte auch gar nicht meine Lautstärke kontrollieren. Weil ich wirklich in diesem Café dann laut gebrüllt, weil Ausländermädchen nicht aufs Gymnasium gehören und war dann so, wir haben uns alle so angeschaut. Ich so, was hat denn dieser Satz eigentlich damit zu tun? Ja, alles. Aber das sind oft diese schmerzhaften Erfahrungen, die wir machen und ganz beiseite schieben. Und ich habe dann gemerkt, dass dieser Motor letztendlich immer der war, zu beweisen, ich gehöre doch aufs Gymnasium. Und ich bin ja auch aufs Gymnasium, aber ich musste als Einzige aus meinem gesamten Jahrgang der dritten Klasse eine Aufnahmeprüfung machen, weil meine Deutschlehrerin Frau Koch eben der Meinung war, dass Ausländermädchen nicht aufs Gymnasium gehören und ich wie mein Bruder auf die Haupt- oder Realschule soll. Und meine Mutter hat da wie eine Löwin gekämpft und gesagt, nee. Und da meint sie, die Aufnahmeprüfung besteht sie sowieso nicht, weil 3% bestehen die tatsächlich. Ich habe sie bestanden. Und auf dem Gymnasium gab es dann auch gute Lehrer, aber genauso auch schlechte. Meine Lateinlehrerin hat auch immer gesagt, das nächste Jahr schaffst du nicht. Und in der 9. hat sie dann gesagt, naja, guck mal, wie es dann in der 11. wird. Und ich habe dann in der 11. gewechselt. Und ich habe Abitur gemacht und ich habe studiert. Und man denkt ja, damit wäre ja das Thema in meinem Kopf erledigt. Ist es nicht, weil der Schmerz dieses kleinen Mädchens nie angeschaut wurde. Und
oh, es tut mir auch so weh, es macht ganz viel mit mir. Ich höre die Geschichte zum zweiten Mal. Es macht ganz viel mit mir, wenn ich das höre. Und ich finde es, deswegen danke ich dir fürs Teilen, weil es so exemplarisch ist, wie ein Moment in unserem jungen Leben, ein Mensch, der irgendeinen beschissenen Satz sagt, unser ganzes Leben dominieren kann.
Ja.
Weil unser Unterbewusstsein, also die emotionale Verletzung, die damit verknüpft ist, die sich so tief ablegt in unserem Unterbewusstsein und in unserem Nervensystem, wie diese Mächte aus der Dunkelheit wirken und unser Leben lenken können. Und was für ein magischer Moment der Befreiung.
Oh ja.
Als du sagst, weil Ausländermädchen nicht aufs Gymnasium gehören, wo er wirklich, also es ist total nett, wie du es auch sagst, wo man dann selber kurz so sagt, wo kommt das denn jetzt her? Und dann wird einem plötzlich so viel klar. Danke fürs Teilen, weil das jeder von uns, also jeder Mensch, der uns jetzt zuhört und zuschaut, hat diese Kräfte im Unterbewusstsein.
Und jeder, wir haben so viele auch, ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, wir haben so viele Menschen geschrieben, ich habe auch eine Frau Koch. Und das hat ja nicht nur mit dem Ausländermädchen zu tun. Mir haben auch ganz viele geschrieben, sie war die einzig Blonde in der Schule und wurde gehänselt. Die andere war zu dünn, die andere war zu dick. Jeder hat ja am Ende irgendetwas, was ihn so verletzt hat, was er dann so tief vergraben hat. Und deswegen meine ich auch wirklich wie so ein Aufbruch, der dann kam. Und es ist ja auch mit dem Erkennen, das ist ja dann nicht so weg. Also ich habe ja dann auch wirklich noch lange dran gearbeitet. Aber das hat massiv so viel in mir verändert. Und ich muss super oft jetzt auch, wenn ich bei SheSighty auf der Bühne stehe, so über mich selbst lachen, wenn ich ein Mikro sehe und ich es greife und denke, juhu, ich kann da wieder rauf. Und früher wirklich Menschen angeschaut habe und dachte so, was stimmt mit denen nicht? Warum wollen die auf die Bühne? Und dass wir sehr, sehr oft, und das ist ja auch meine Mission bei SheSighty, genau die Frauen dahin zu bringen, wo ich für mich diesen Glaubenssatz aufgelöst habe, weil ich dadurch
nicht neue Mensch, und ich finde immer so die beste, sondern der wahre Mensch wurde, der ich eigentlich bin, wenn man diese falschen Glaubenssätze oder diese Angst letztendlich weglegt. Und das ist so ein schöner, befreiender Moment, wenn du endlich du sein kannst und nicht geleitet wirst von irgendeinem Kacksatz, der dir mal mit 8 Jahren gesagt wurde. Und ich dachte ja immer eigentlich, dass meine Lateinlehrerin, und als ich mein Studium beendet habe, mein Professor an der Uni war genauso super toll, das hatte nichts mit meiner Migration zu tun, sondern der war eher so der Typ, der mit seinen Studentinnen abends immer trinken gegangen ist, und ich hatte halt da keinen Bock drauf. Und der hat mich dann auch echt ziemlich schlecht bewertet, sowohl in meiner mündlichen Prüfung, die um Kafka ging, und ich weiß alles über Kafka, also ich weiß mehr als er, und auch in meiner schriftlichen, und wirklich nur mit dem Vermerk, zu dem Zeitpunkt war ich nämlich schon selbstständig, naja, sie haben ja eh andere Interessen, seien sie froh, dass sie überhaupt bestanden haben. Und interessanterweise, das Leben ist ja dann doch sehr gerecht, in vielen Phasen wurde ja meine Magisterarbeit veröffentlicht, und zwar in 16 Sprachen.
Über Kafka?
Nee, nicht über Kafka, ich habe über Familiengeheimnisse in der schweizerischen Literatur geschrieben. Und ein Verlag kam dann auf mich zu, und das wurde dann veröffentlicht. Und ihm und meine Lateinlehrerin, und du machst das Zeichen, ich habe ihm wirklich dieses Buch geschickt mit einem Post-it, mit einem Ficker drauf. Schön. Und habe nur drauf geschrieben, so schlecht kann es ja dann doch nicht gewesen sein. Weil hat mir, glaube ich, eine 4 oder so drauf gegeben. Und meiner Lateinlehrerin habe ich es auch geschickt, aber an diese Frau Koch hatte ich keine Erinnerung. Das war schon zu lange her. Und das ist dann echt spannend, wie das da so aufgeploppt ist im Café in Berlin, wo die Leute wahrscheinlich alle dachten, was ist mit ihr? Und das hat sehr, sehr viel in mir geheilt und sehr viel auch verändert. Und ich glaube, alles, was ich heute tue, in der Form, wie ich es tue, könnte ich nicht, hätte ich diesen Glaubenssatz nicht aufgelöst.
Wahnsinn. Eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich. Und auch nochmal ein schöner Reminder, da darf ich mir auch an die eigene Nase fassen, weil es ja auch in meiner Arbeit viel um Trauma geht. Und man ist so geneigt, immer nur alles in der Herkunftsfamilie zu suchen. Und vieles liegt auch in der Herkunftsfamilie, ohne Frage. Aber das Schulsystem braucht auch mehr Aufmerksamkeit. Also ich hatte auch unsägliche Situationen mit Lehrern, die auch tiefe Spuren in meinem Nervensystem hinterlassen haben. Und Wahnsinn, wie es dann fast ein Leben verhindert hätte.
Ja.
Und ich bin ja auch auf anderen Ebenen als du, aber auch 25 war echt nochmal so ein Jahr des Sterbens und der Wiederauferstehung. Und für mich sind diese Wachstumsschübe auch immer ein Prozess des Erwachsenwerdens. Und wenn ich so zurückblicke, dann wird mir klar, dass ich auch bis vor gar nicht so allzu langer Zeit immer wieder in Situationen in meinem Leben verhaftet war und festgesteckt bin, wo im Grunde genommen überhaupt nicht mein selbstermächtigtes 50- oder jetzt 52-jähriges Ich Entscheidungen getroffen hat, sondern immer entweder ein 12-jähriges oder ein 8-jähriges oder ein 5-jähriges oder noch schlimmer 3. Und da staune ich doch auch über mich selber im Nachhinein, wie oft ich doch ein kleines Mädchen war. Und glaubst du, dass wir in einer Zeit leben, und das mache ich jetzt mal nicht geschlechterspezifisch, weil auch ich sehe auch ganz viele kleine Jungs in Führungsetagen, tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben, wo wir alle aufgerufen sind, wirklich erwachsen zu werden. Also in der Gegenwart anzukommen, in unserem erwachsenen Ich und das Drama der Vergangenheit hinter uns zu lassen.
Für mich ist das der wichtigste Begriff aktuell Selbstverantwortung.
Mhm.
Und ich finde, wir sind alle dazu aufgerufen, Verantwortung für uns selbst, für unser Denken, für unser Handeln, für unsere Heilung zu übernehmen. Denn es wird keiner kommen, der uns rettet.
No.
Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, weil die Menschen mehr denn je eigentlich alle irgendwo auf der Suche nach der Pille sind, die sie einschmeißen. Und ich finde auch diese Bewegung jetzt gerade mit diesem Microdosing und du nimmst dann Drogen, um irgendwie erleuchtet zu werden, alles schön und gut. Letztendlich in meiner Welt braucht man das alles nicht. Das schafft man auch selber, wenn man wirklich hinsehen will. Und auch hinsehen muss. Und das ist, was viele letztendlich fürchten. Ich habe auch eine gute Freundin, die irgendwie von einem Seminar zum nächsten rennt, aber nicht dahin sieht, wo eigentlich der Schmerz liegt, den wir vom Außen sehen und denken so, bevor du, guck doch da mal hin und lass das mal heilen. Und ich finde Selbstverantwortung eben ganz, ganz wichtig, weil das würde so viel Probleme wegnehmen. Dann würde dieses Whataboutism aufhören, dass ich immer auf andere zeige, sondern ich zeige nur auf mich. Ich finde Wege, um eben meinen eigenen Weg zu gehen, meinen wahrhaftigen Weg auch zu gehen und auch nicht im Außen letztendlich entweder die Anerkennung, die Bewunderung oder was auch immer zu suchen. Und
das ist für mich der größte Aufruf, diese Selbstverantwortung. Das versuche ich auch bei allen Frauen, die bei uns im Netzwerk sind, letztendlich an erste Stelle zu setzen. Lerne Selbstverantwortung. Und wir haben ja auch diese Kampagne, was wir immer zu unseren Festivals haben, Be Your Own Hero. Das ist für mich letztendlich mein Leitsatz. Wir kommen alleine, wir gehen alleine. Und wenn wir das verstehen, dann lernen wir auch leichter für uns wirklich Verantwortung zu übernehmen.
Ich musste auch verstehen, also das, was du gerade gesagt hast, da kommt keiner. Das war auch eine für mich eine der schmerzhaften Eine der schmerzhaftesten Lektionen. Nicht nur die Erkenntnis, da wird keiner kommen. Also meine großen Thematiken waren ja nie Berufsleben. Berufsleben lief immer super. Mein Schlachtfeld waren Beziehungen. Da kommt keiner auf dem Pferd mit einer Million unterm Arm und sagt, hallo, ich bin geheilt, ich habe Therapie gemacht, ich bin erleuchtet, selbstreflektiert und stinkreich und sehe natürlich aus wie George Clooney, für immer. Sondern auch den Schmerz darüber anzuerkennen, dass ich dachte, dass es so wäre. Und zwar ohne in die Selbstabwertung zu gehen und ohne in die Selbstverachtung zu gehen, sondern eher in der Tiefe. Es geht ja dann immer noch eine Schicht tiefer und noch eine Schicht tiefer. Ihr kennt euch ja beide sehr gut aus mit Hypnosen. In der Tiefe anzuerkennen und zu realisieren, ja, da war halt immer noch ein kleines Mädchen in mir, das gehofft hat, dass Mama und Papa einfach anders sind und dann wird endlich alles gut und dann fühle ich mich endlich sicher und dann happily ever after leben wir, bis wir nicht mehr so, bis dass der Tod uns scheidet sozusagen. Und mir dann auch selber zu verzeihen. Weißt du, wie ich meine?
Absolut.
Ein komplexer Prozess.
Es sind ja auch diese Konzepte, Manu und ich schreiben ja gerade auch an unserem Buch Berührtes Herz, wie wir wieder Liebe leben. Und genau das ist uns auch beim Schreiben auch nochmal so bewusst geworden, wie verhaftet wir in diesen Konzepten von Liebe sind, was letztendlich aber so wenig mit Liebe zu tun hat wie sonst was. Es sind Geschäfte. Und das ist, wenn man sich dessen auch mal bewusst wird, die meisten Beziehungen sind eigentlich Geschäfte. Was hast du? Was habe ich? Wie können wir voneinander profitieren? Und da geht es selten um wirklich Wahrhaftigkeit. Und auch mein Bild von Liebe letztendlich, und das ist so schön, wenn man auch irgendwie nochmal so ein Buch schreibt, wird einem selber nochmal so viel klar, weil beim Schreiben sprudelt so aus dir raus. Und manchmal lese ich auch selber meine Zeilen und denke so, krass, was ich all die Jahre irgendwie dachte. Und ich habe auch immer so diesen Retter letztendlich gesucht. Mein Papa ist ja jung gestorben, da war ich 9. Und eigentlich habe ich immer so diesen Retter gesucht, habe aber nie jemanden an mich rangelassen, weil wiederum der Verlust von ihm so einen Schmerz ausgelöst hat, dass ich gar niemanden an mich rangelassen habe. Also eigentlich total paradox, wenn du bedenkst, du suchst jemanden, aber lässt niemanden an dich ran. Und das habe ich eigentlich mein Leben lang gemacht. Und auch unsere Beziehung am Anfang war eben nicht, wir haben uns kennengelernt und wie ich das eigentlich gewohnt war, bei mir war das eher so, ich habe mich sehr, sehr schnell verliebt. Dann war ich auf Wolke 800, ganz viel Kribbeln im Bauch und meine Mutter hat die Urlaube schon mit mir auch als Teenager gehasst, weil die ersten 3 Tage war ich in den Barkeeper, dann in den Animateur, das hat wirklich gewechselt und es war wirklich anstrengend für sie. Und das war bei uns eben nicht so, diese Schmetterlinge waren am Anfang nicht da. Das
war gesund.
Wie gesund. Sie kam erst nach 2 Jahren und das war irgendwie so interessant zu sehen, dass Schmetterlinge später erst kommen können, hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet und habe auch am Anfang das total in Frage gestellt. Kann es überhaupt das Richtige sein, wenn nicht am Anfang dieses Trara drumherum ist? Und eben zu hinterfragen, was sind eben, wer entscheidet da gerade? Ist es die 8-Jährige, die 3-Jährige, die 12-Jährige oder ist es die Erwachsene? Und wenn man dann versteht, wie Konzepte funktionieren und wie wir uns von ihnen lösen können, wie wunderschön erst dann Beziehungen werden können. Und dann kann man auch wirklich hinsehen und miteinander heilen. Und für mich auch echt eine spannende Reise, dass ich eigentlich 39 Jahre lang, oder eigentlich, wenn wir ehrlich sind, seit einem Jahr wirklich gecheckt oder seit wir geheiratet haben, ja, mit was für falschen Bildern ich da auch auf die Suche gegangen bin. Und natürlich ziehst du dann das an, das verstehen wir auch immer nicht. Dann sagen wir Frauen auch häufig so, ach, mir begegnen immer nur Idioten. Ja, aber eigentlich, tief innerlich hast du das auch manifestiert, dass dir die Idioten begegnen, damit du wieder die Bestätigung hast, dass die Idioten begegnen. Und
Das ist leider wirklich wahr.
Und ich kann jetzt mit bald 46 sagen, habe ich wirklich mehrfach so erlebt.
Und wenn du dann eben aus diesen Mustern ausbrichst, und es ist ja diese auch Glaubenssatzarbeit, genauso wie mit der Lehrerin, auch zu verstehen, ich brauche A, niemanden, der mich rettet, B, ich darf mich verletzlich zeigen, weil das ist vollkommen okay und derjenige, der nicht bleibt, ist eben nicht der Richtige, dann kannst du so schöne Beziehungen führen. Und ich meine jetzt nicht nur im Partnerbereich, sondern auch Freundschaften. Aber du lässt auch wahnsinnig viel los. Ich glaube, mit der Erkenntnis, dass Beziehungen Konzepte sind und ich viele dieser Konzepte nicht mehr will, Gott, habe ich Freundschaften und auch Familie und alles verloren.
Klar.
Das macht am Anfang Angst, wenn man dann denkt so, vielleicht doch nicht richtig, stimmt was mit mir nicht. Aber am Ende gehören diese Menschen nicht zu dir. Denn wenn du vollkommen lernst, du zu sein, bleiben die Richtigen. Ja, genau so.
Sie hat gebrummt.
Und das ist eine schwierige Reise am Anfang, aber die befreiendste Reise, die man gehen kann.
Und das, was du gerade gesagt hast, also unterschreibe ich natürlich zu 1000%. Und ich weiß, Leute, das tut natürlich weh, ne? Mhm. Aber auch das ist dann wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen und rauszukommen aus der, und ich weiß auch, das Wort hört keiner gerne, aber ich sag's trotzdem, aus der Opferrolle.
Mhm.
Und ich habe zum Beispiel letztes Jahr, es ist so witzig und gleichermaßen auch ein bisschen traurig, dass es in so vielen Jahren Therapie, die ich gemacht habe, immer nur um meine Mutter ging. Und ich mich auch nie gefragt habe, warum es eigentlich nie um meinen Vater geht, um dann festzustellen, weil ich mir mein Leben lang bei meiner Partnerwahl meinen Vater gesucht habe.
Mhm.
Mein Leben lang. Also war der nochmal 2025, stand das nochmal auf der Agenda. Und wie du sagst, also das ist ja, Freud hat das ja so erklärt, dieses psychologische Phänomen, dem wir alle ausgesetzt sind, dass wir quasi immer wieder den Urkonflikt unserer Kindheit unbewusst reinszenieren. Du sagst jetzt manifestieren, mhm. aber also irgendwie mhm. In unser Leben zurückholen. Unbewusst, Leute, es macht keiner mit Absicht. Mhm. In dem Bestreben, diesen Konflikt endlich aufzulösen. Also das heißt, wir tun uns unbewusst immer wieder selber weh, indem wir uns immer wieder mit unserer Absolut. Urwunde konfrontieren, aber um einen Ausstieg zu finden. Also ist die Intention des Organismus, unseres Systems dahinter eigentlich eine total positive. Also etwas in uns sucht nach Heilung und Erlösung.
Und meistens findet ja Heilung nach Schmerz statt.
Leider.
Aber zu dieser Vatergeschichte muss ich dir auch meine krasseste Geschichte in 25 erzählen. Ich habe meinen Vater nur am Ende 7 Jahre erlebt, ja. weil wir sind ja danach hierher und er ist dann gestorben. Aber in diesen 7 Jahren kannte ich meinen Vater nur als jemand, der mehr mit seinen Freunden beschäftigt war als mit uns und immer nur irgendwie arbeiten oder feiern oder sonst was war. Und habe natürlich dadurch auch immer Männer gesucht, die genau wie er unbewusst, also auch wieder das wählt man ja nicht, wo ich eigentlich nie die Nummer 1 war, weil ich dachte auch immer, nur wenn ich perfekt bin, kann mich ja überhaupt jemand lieben, weil bei meinem Vater war das so, immer wenn ich eine 1 in der Schule hatte, hatten wir so ein Ritual, dass er mit mir, weil ich habe so Radiergummis in mir rein, gab so wunderschöne Radiergummis mit so verschiedenen Düften, war das immer so unsere Zeit. Also 1 bekommen, Zeit mit Papa. Was macht es dann mit dir am Ende, wenn du heute drauf guckst? Nur wenn ich perfekt funktioniere, kann ich geliebt werden. Und das war so mein Muster. Und ich habe letztes Jahr durch eine Freundin, die so systemische Karten legt, und ich bin ja nicht so ein Fan von Tarot oder Kaffeesatzlesen, früher in der Jugend schon, aber inzwischen nicht mehr. Und ich dachte mir so, ob das stimmt. Aber die hat dann echt krasse Sachen auch aufgelegt und hat dann zu mir gesagt, oh, da ist noch etwas, was du mit deinem Vater auflösen hast. Der hat dir ein wahnsinnig schönes Erbe hinterlassen. Damit meint sie nichts Finanzielles. Nicht so, mein Vater hat mir nichts hinterlassen. Sie, doch, da ist etwas, das sind 3 wie so Goldmünzen, die für dich eine wahnsinnige Veränderung bringen. Und ich habe die echt angeguckt, dachte so, ja, genau. Und dann, während wir so gesprochen haben, habe ich so weiter nachgedacht. Und ich so, einzige, was mir mein Papa hinterlassen hat, ist ein Buch, was er selber für mich geschrieben hat. Und sie, was steht drin? Und ich, keine Ahnung. Und sie, wie, keine Ahnung. Dein Vater hat dir ein Buch geschrieben und du hast dieses Buch nie gelesen. Es ist auf Farsi geschrieben. Ich lese nicht so gut Farsi. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe das nie gelesen. Und dann hat sie gemeint, wir müssen jemanden finden, der dieses Buch übersetzt. Und da ist ChatGPT wieder großartig. Dann dachte ich mir, vielleicht funktioniert es. Habe ich diese Seiten fotografiert und in diesen Chat gegeben. Hat mein Vater kurz vor seinem Tod mir ein Kinderbuch geschrieben. Und ich habe wirklich Monate gebraucht, um das zu verarbeiten, mit der größten Liebeserklärung, die du dir vorstellen kannst. Und hat auch reingeschrieben, dass er durch mich erst verstanden hat, was wirklich Liebe bedeutet. Und dass ich auf dieser Welt bin,
um Licht zu verbreiten und dass mir das erst später wahrscheinlich klar werden wird, im Herbst meines Lebens, beginnt ja ab 40, der Herbst des Lebens, und dass ich für andere Licht sein muss. Jetzt heißt mein Buch Steh auf und leuchte. Und es sind so Dinge, wenn du bedenkst, das hat dieser Mensch 38 Jahre zuvor geschrieben. Und dadurch war natürlich mein gesamtes Konstrukt. Und am Anfang war ich in so einer krassen Euphorie, weil ich dachte, ich bin das geliebteste Mädchen der Welt und dachte immer, mein Papa liebt mich nicht. Aber danach bin ich auch in so ein krasses Loch gefallen, weil ich mir dachte, mein Leben lang dachte ich, ich bin kein geliebtes Mädchen und habe eigentlich den Beweis in Händen gehalten und nie dieses Buch angeschaut. Und da kommen wir wieder zu diesen geliebten Opferrollen, in denen wir es uns manchmal echt gemütlich machen. Wir dekorieren es dann noch schön und da noch ein Pflänzchen und da eine Vase und dass es echt auch Kraft braucht, um aus dieser Rolle auszusteigen. Und das war für mich 25 echt krass zu merken, oh, ich habe eigentlich mein Leben lang ein falsches Bild gelebt, ohne das dahinter zu fragen. Wie du nur bei deiner Mutter hingesehen hast, habe ich eigentlich nie bei meinem Vater wirklich hingesehen. Und dann hat meine Mutter mir gesagt, ja, er hat auch dir irgendwie über 40 Briefe geschrieben, die kann ich dir mal geben. Und ich dachte so, wow.
Aber vielleicht warst du dann bereit dafür.
Ich glaube auch, weil das stand interessanterweise auch in dem Buch, dass ich entweder das Buch mehrmals lesen muss oder eben erst im Herbst meines Lebens verstehen werde. Und er hatte absolut recht, ich verstehe es jetzt.
Das ist auch für mich ein Learning und ich erinnere mich jeden Tag, es ist eines meiner Lieblingsmantren, neben ich darf das, das finde ich auch richtig wichtig und gut, ich bin genau da, wo ich sein soll. Und das ist mir so um die Ohren geflogen in den letzten 2 Jahren, dass das Timing des Lebens, des Universums, unserer Psyche, unseres Unterbewusstseins, Gott, ich weiß es nicht, wirklich perfekt ist und dass uns das Leben immer auch Antworten liefert und auch mit Wahrheiten konfrontiert, wenn wir bereit sind, sie zu verstoffwechseln.
Ist so, ja.
Und auch, das ist wirklich magisch.
Ja, das Bewusstsein dazu auch haben, es wirklich zu verstehen.
Ja. Am 7. und 8. März 2026 ist wieder SheSciety Festival. Geht seit geraumer Zeit auch mit der Community richtig in den Austausch.
Mhm.
Das Festival ist in München, ja. Ab und zu in Berlin. Gibt es 2 dieses Jahr oder gibt es immer 1?
Nee, es gibt immer 1 in München, 1 in Berlin und dieses Jahr sind wir sogar in Hamburg.
Oh, wie schön.
Weil wir dachten, wenn man sich wünscht, dass wir Frauen wieder leiser werden, tun wir genau das Gegenteil. Wir werden noch lauter und machen noch mehr Events und noch mehr Festivals.
Und diesmal, also zumindest in München mit Unterstützung der Stadt, hast du mir erzählt.
Ja, zum allerersten Mal haben wir wirklich die Stadt München und die Bürgermeisterin, dritte Bürgermeisterin Verena Dietl als unsere Schirmherrin. Und so wie es aussieht, werden auch weitere Institutionen wie der Tourismusverband und sowas mit einsteigen. Weil München ist bunt und in Berlin ist ja der Weltfrauentag ein Feiertag und das war auch so mein Appell an die Stadt. Ich so, hey, München ist doch bunt, lasst uns das auch so zeigen. Und wir haben zum allerersten Mal einen zweiten Tag eingeführt, weil normal sind wir eintägig. Und der 8. wird ein Familientag. Also wir laden da wirklich Männer, Frauen, Kinder, Hunde, was auch immer, Katzen. Wir wollen da wirklich einen Appell setzen. Wir wollen einfach nochmal zeigen, wie wichtig Gemeinschaft ist, wie wichtig gegenseitige Unterstützung und auch gegenseitiges Verständnis ist. Und wir wollen den Frauen einfach Wissen vermitteln. Wissen, wie sie diese Glaubenssätze auflösen, Wissen über Gesundheit, über Finanzen, weil Finanzen ist auch so ein Thema, wo wir Frauen nicht so gut aufgestellt sind. Aber wie investiere ich auch richtig für die Zukunft? Wie lege ich die Weichen jetzt schon? Wie kündige ich den Job, den ich nicht mag? Oder wie mache ich mich selbstständig? Also es ist wirklich für jedermann was geboten. Wir haben, über 20 unterschiedliche Masterclasses und über 30, 40 Speaker. Und das ist immer so ein Start in das neue Jahr, um die Weichen richtig zu stellen. Und ich liebe das auch. Wir so oft das Feedback kriegen, der Tag hat mich verändert und ab jetzt gehe ich meinen Weg. Und das ist für mich dann wertvoller als jeder Scheck. Deswegen, ich bin Unternehmerin, keine Geschäftsfrau. Weil wenn ich dann diese ganzen tollen Frauen sehe, wie sie auch in den Jahren mit uns gewachsen sind und inzwischen so tolle Persönlichkeiten sind und auch so selbstbewusst für sich auftreten, wo sie am Anfang, egal ob auf einem Event oder bei unserer Ausbildung, irgendwie total leise stimmen und weinerlich da saßen und jetzt so auf Bühnen stehen, auch mit uns. Das ist für mich, das macht mich richtig glücklich.
Mhm. Ich bin total gespannt. Ich darf dieses Jahr
auch. Du bist auch mit dabei, ja.
Und es war, ich glaube, das darf ich hier verraten, Lars Ament, der gesagt hat, dass das eine ganz besondere Energie dort sei. Also er war ja auch schon ein paar Mal.
Er ist auch wieder da.
Er ist wieder da, wie schön.
Er hat letztes Jahr, ja, da mussten wir so lachen, weil ich habe ihn letztes Jahr eigentlich auch einfach mit auf das Programm genommen, ohne ihn zu fragen, weil es für mich so, geil. Lars gehört zu SheSciety.
Und dann musste er selber lachen. Und dann hat er aber letztes Jahr beim Verabschieden gesagt, wir sehen uns alle nächstes Jahr. Und dachte ich, ja, wunderbar. Und er wird dieses Jahr auch an beiden Tagen wieder da sein, ja.
So cool.
Ja.
Und deswegen bin ich sehr gespannt, weil er hat auch gesagt, dass er bei vielen solcher immer mal wieder so Veranstaltungen dabei ist. Aber Society sei für ihn etwas ganz Besonderes. Und deswegen bin ich ganz gespannt auf die Energie und auf das Miteinander.
Nein, wirst du auch erleben. Es ist wirklich, es ist sehr familiär und es ist auch für uns immer wieder, das gibt uns so eine unfassbare Kraft, dass das inzwischen auch wirklich eine Community ist, im wahrsten Sinne des Wortes, wo Menschen wirklich füreinander da sind. Und auch wir erlebt haben, wie jedes Mal, wir haben auch Skisupporter, inzwischen nennen wir sie so, aber diese Skisupporter, die kommen, um zu helfen, sind entstanden in Berlin tatsächlich, weil wir haben Aufbau gehabt und hatten gepostet, wie müde wir sind. Wir sind ja auch ein kleines Team und wie wir aufbauen. Und da waren irgendwie, und wir hatten aber auch ein paar Hostessen dazu gebucht. Und da waren irgendwie so drei Mädels, die ganze Zeit auch so mit aufgebaut haben. Und irgendwann mal kam eine zu mir und meinte, du, wir gehen jetzt mal 2 Stunden essen und kommen dann wieder. Und ich so, ja klar. Und habe sie dann angeschaut. Ich so, wer seid ihr eigentlich? Weil es mir dann gar nicht so in dem Getummel aufgefallen. Und sie so, wir sind nur Gäste, wir haben Tickets gekauft, aber wir dachten, wir sind schon angereist und ihr braucht Hilfe, wir kommen und helfen. Und ich stand wirklich da so total verdutzt. Und das ist immer größer und größer geworden in den Jahren, dass Leute sich wirklich einsetzen und auch unsere Speaker wirklich am Vorabend kommen und plötzlich siehst du auch einen Lars, wie eine Pressewand aufbaut und mich so, was machst du hier? Also ich bin ja schon da. Und das ist halt diese Energie, die wir auch lieben und die uns auch immer wieder so diese Kraft gibt. Boah, wir haben so Bock, das zu machen, weil die Leute so cool sind. Das macht echt Spaß.
Mhm. Wie viele Plätze gibt's? Also wie groß wird das Festival?
Dadurch, dass wir zweite, also wir waren letztes Jahr um die 600-700, wird auch wahrscheinlich so wieder in dem Dreh sein, aber halt auf 2 Tage. Man kann auch nur einen Tag kommen, man muss nicht an beiden Tagen kommen, man kann aber auch beide Tage kommen.
Also ihr sieben Tickets, natürlich, klar. Link in den Shownotes findet ihr, sichert euch euren Platz. Ich freue mich total, dass ich auch dabei sein darf.
Und du kriegst auch noch für deine Hörer einen 20% Rabattcode. Das haben wir uns nämlich überlegt, bevor wir gekommen sind, dachten, das ist doch ganz
schön,
gut, damit die auch was davon
auch,
haben, wenn sie das gehört haben.
Eine schöne Überraschung. Ja. Ah, wie schön. Ja, ich freue mich einfach auch euch zu erleben. Ich habe euch ja, wie gesagt, privat und auch persönlich jetzt erleben dürfen. Den Manu kenne ich schon ein bisschen länger. Und ich finde das, wie lange seid ihr zusammen jetzt?
Wir sind im 7. Jahr.
Das verflixte 7. Jahr.
Ja, und da 7, meine, und ich, das sind auch so Dinge, die ich total über Bord zum Beispiel werfe. Auch Freitag der 13. ist mein absoluter Glückstag. Ich liebe Freitag den 13. Das sind auch wieder Konzepte, die wir uns irgendwann mal...
Absolut.
Nee, wir sind uns eigentlich näher denn je im verflixten 7. Jahr.
Nicht
auch
schön.
Das kann man anders machen.
Naja, aber ihr wächst ja auch zusammen. Ne?
Ja.
Es ist die Bereitschaft bei beiden da, sich den eigenen Themen zu stellen. Und dann ist es natürlich eine ganz andere Basis und ein ganz anderes Fundament.
Ja, sich ehrlich zu begegnen. Auch mit
das
dem.
Ist immer schön, ne?
Das wollte ich gerade sagen, auch mit dem, was eben nicht so schön ist. Und das ist, wovor die meisten Menschen eben Angst haben. Und wo dann auch dieser, genauso wie Opferrolle, auch eins dieser Wörter, die aber trotzdem wichtig sind, Selbstliebe beginnt. Denn wenn wir eben in dieser Selbstliebe sind und die Selbstverantwortung haben, dann haben wir auch die Fähigkeit, anderen wirklich zu begegnen, wie wir sind. Und das ist nicht immer schön. Also ich kann das wirklich auch sagen, wir haben selber in dieser Beziehung in den 7 Jahren so viel miteinander durchgemacht, wie andere wahrscheinlich in 20 nicht, auch durch Krankheiten. Und auch letztes Jahr, Ende des Jahres, eben Hexenschuss in Kombi mit Blasenentzündung. Er musste mich da jedes Mal zur Toilette tragen und wieder hochheben. Das ist nicht schön. Aber das ist für mich auch, was eine Partnerschaft am Ende des Tages ist. Wenn du wirklich verbunden miteinander bist, dann musst du auch keine Rolle spielen. Dann kannst du auch sagen, mir geht's gerade echt scheiße. Und das können wir beide. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da einfach immer ehrlich zueinander sein können.
Und arbeitet mittlerweile natürlich auch zusammen?
Ja, wir machen die Society inzwischen auch zusammen.
Was für mich, Ausbildung macht ihr zusammen?
Wir machen auch die Soul Speaker Ausbildung zusammen, was für mich auch sehr, sehr schön ist, weil ich finde, es ist ganz wichtig, diese weibliche und männliche Energie. Und für mich ist es eben nie ein Gegeneinander. Aber es gibt sehr viele Aspekte, wo er einfach, gerade in der Ausbildung merken wir das auch, wo er ganz anders an die Sache rangeht und dadurch schneller zu einer Lösung kommt, wo aber wiederum an anderer Stelle ich gar nicht rational, sondern empathisch entscheide, was wir Frauen sehr, sehr oft tun. Es ist eine so tolle Ergänzung und wir haben auch bei Society gemerkt, am Anfang hat er mich ja eher nur so unterstützt, dass wir gemerkt haben, dass eigentlich unser USP und das, was uns ausmacht und was den Menschen das Beste gibt, wir beide in einer Kombination sind. Und dadurch wurde es dann immer mehr und mehr. Und inzwischen können wir sagen, ja, wir machen die She-Sighty zusammen. Und das ist auch sehr schön, weil ja wir da einfach unterschiedliche Expertise mit reinbringen. Und ich mag das total gerne. Und natürlich auch dadurch mehr Männer anziehen, was ich sehr, sehr wichtig finde.
Unbedingt.
Denn wir hatten jetzt bei den Festivals paar Mal Männer, die sich wirklich Tickets gekauft haben und gekommen sind und uns danach so wunderschöne E-Mails geschrieben haben, weil oftmals, und ja, es gibt sie da draußen, diese Vollidioten, ohne Frage, aber sehr, sehr oft gibt es da auch tolle Männer draußen, die keine Ahnung haben.
Da lerne ich endlich meinen Future Husband kennen.
Da wirst du ihn kennenlernen. Nein, aber wirklich, die dann schreiben, boah, mir war das gar nicht bewusst. Oh, ich wusste gar nicht, welchen, weil auch das ist ja wiederum dieses, wir sagen ja sehr oft nicht, wie wir fühlen. Und Männer kriegen das manchmal nicht mit. Die verstehen nicht, was in uns abgeht. Deswegen finde ich es so wichtig. Und deswegen haben wir auch wirklich gesagt, der 8. sollen Männer wirklich animiert werden zu kommen. Weil wenn gegenseitiges Verständnis da ist, kann man auch ganz anders miteinander umgehen. Und dann manifestieren wir doch jetzt direkt, dass du am 8. deinen zukünftigen Mann da kennenlernst.
Ich bin gespannt.
Nicht Future Me, My Future Husband. Das ist dann in deinem Fall sehr, sehr gut.
Herrlich. Wer mehr über euch erfahren will und auch über eure Arbeit, über eure Ausbildung, wann geht die los das nächste Mal?
Die nächste ist jetzt schon Ende Januar, aber wir sind noch zweimal in München dieses Jahr, zweimal in Berlin und einmal in Hamburg auch mit der Ausbildung.
Okay, also auch den Link packen wir in die Shownotes, wer sich dafür interessiert, mit euch auch zu arbeiten, euch kennenzulernen. Ihr seid ganz bezaubernde, interessante, kluge, warmherzige Menschen. Und ich freue mich einfach wie Bolle, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
Und jetzt, wo ich weiß, dass ich dann auch noch bald heiraten werde.
Dann ist es ja doppelt so gut.
Was soll ich nur anziehen?
Was sollst du nur anziehen? Wir werden, und dir ist dann klar, wenn du ihn dann kennenlernst, wird die gesamte She-Sighty-Community zu deiner Hochzeit kommen. Wird halt eine große Hochzeit. Ist okay. Ich organisiere das. Ist okay.
Herrlich. Freue ich mich jetzt schon drauf. Liebe Saina, vielen Dank, dass du da warst. Auch lieber Manu an dich. Willst du einmal kurz in die Kamera gucken? Können wir das machen, Daniel? Guck mal, Manu guckt einmal kurz rein.
Guten Abend.
Ich packe euch die Folge mit Manuel auch nochmal in die Shownotes. Die war nämlich auch richtig, richtig, richtig toll. Das weiß ich, die ist mir lange im Herzen und im Gedächtnis geblieben. Da noch leider ohne Kamera. Also musst du auch nochmal wiederkommen.
Super gern.
Voll schön.
Jederzeit wieder.
Großen Dank auch an die Regie, vielleicht mal an dieser Stelle, nämlich an den Daniel Fürk. Ich bin hier im 48 Forward Studio in München. Daniel und ich sind uns vor ein paar Monaten online begegnet. Ich habe das Studio entdeckt und die schönen Get Happy Folgen, die ihr bei YouTube seht, die zeichne ich immer hier auf. Und Daniel, ganz liebe Grüße zu dich in die Regie. Ist immer extrem gechillt bei dir. Da lacht er. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch fürs Zuschauen, dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr ihn weiterhin in die Welt schickt, dass ihr auf der Reise seid, dass ihr euch euren Themen stellt und dass ihr bereit seid, Verantwortung zu übernehmen. Niemand sonst wird uns das abnehmen. Und auch wenn diese Lektion manchmal schmerzhaft ist, das war sie für mich auch, das war sie sicher auch für Saina und auch für Manuel und auch für Daniel, für Akinji nicht, aber das ist ein anderes Thema. Da kommt keiner, niemand nimmt uns das ab und trotzdem ist es doch eine ganz andere Form von Leben und Selbstermächtigung und einem Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn wir die Verantwortung für uns komplett bedingungslos übernehmen und die Eltern ja im Grunde genommen werden, die wir uns so gewünscht hätten. Ja,
absolut.
Und zwar für uns selbst. Also in diesem Sinne, das war das Wort zum Sonntag. Ich danke euch von Herzen. Ich danke dir, liebe Saina. Und wir hören uns und sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Bitte bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.